zu Gast Nani Mosquera Schwenninger, eine Peruanerin, die lange hier in Tübingen gelebt hat, jetzt gerade wieder da ist und sehr, ja, mit am Anfang stand auch der Städtepartnerschaft und diese ins Leben gerufen hat, zusammen mit ihrem Mann Walter Schwenninger, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Im Studio. Hallo Nani.
Hola, Matzel.
2 Jahre warst du weg aus Tübingen, bist wieder zurückgegangen nach Peru. Vielleicht zum ersten Mal, was ist dir an Tübingen aufgefallen, als du wieder zurückgekommen bist? Was hat sich verändert hier? Wie war das Zurückkommen?
Ja, zuerst für mich war schwierig zurückzukommen, weil für mich auch Tübingen war Walter. No, und ich bin hier in diese Stadt, aber ja, mir fehlt Walter. Aber es sind so viele Straßen, wo wir zusammen waren. Und auf der anderen Seite, das ist auch so sind auch so schöne Erinnerungen. Ja, und Tübingen ist eine wunderbare Stadt. Ja, das war für mich auch diese Ruhe. Ja, wir haben im Zentrum gewohnt von Tübingen, und obwohl wir sind im Zentrum von einer kleinen Stadt, wo so viel passiert, ist so ruhig und auch so viel Grün. Ja, diese so viel Grün auch, das war für mich auch wieder so schön.
Das ist ein großer Unterschied wahrscheinlich zu Lima, wo du jetzt lebst, und vor allem auch zu Villa El Salvador.
Ja, oder? Ja, ist ein sehr großer Unterschied. Auf der anderen Seite, ja, Lima ist auch meine Stadt. Ja, dort bin ich geboren. Und das gibt es auch manche Sachen von Lima, die mir sehr gut gefallen. Ja, und ist meine Familie, auch meine Kindheit. Und jetzt bin ich an die Universität, wo ich auch studiert habe, und mache jetzt einen Master dort. Aber ich benutze immer das Fahrrad, und das ist schwierig in Lima. Hier genieße ich, dass ich mit dem Fahrrad überall fahren kann, ist kein Problem, gibt es keine Löcher auf der Straße oder sonst Leute, die sich total wundern, was macht ein Fahrradfahrer hier und so. Das ist auch anders.
Da musst du gut aufpassen. Ist dann gefährlich, auch vor allem, wenn die Leute, die Autofahrer, nicht damit rechnen, Fahrradfahrer
zu treffen? Stimmt, das schon. Das muss man gut aufpassen und immer ein Helm auch haben, ja.
In Lima mit dem Fahrradhelm. Aber entwickelt sich das was? Ist da ein Bewusstsein am Aufkeimen? Fahren mehr Leute Fahrrad als früher? Oder?
Das habe ich diesen Eindruck. Jetzt habe ich gelesen, dass 1% fahren Fahrrad.
Und bei 8 bis 12 Millionen sind es ja auch eine ganze Menge.
Das ist eine ganze Menge, ja. Aber ich habe auch gedacht, früher haben die Leute nicht gedacht, es gab immer Leute, die Fahrrad gefahren sind. Und das sind die Gärtner und die Briefträger. Ja? Und die sind ganz schon viel Fahrrad gefahren, weil die haben nicht in diese Gegend gewohnt, wo die gearbeitet haben, sondern ganz weit weg.
Und lieber mit dem Fahrrad als mit dem Bus oder dem Taxi oder mit dem eigenen Auto dann?
Ja, das ist, weil das ist eine von den größten Problemen in Lima jetzt, diese so viele Autos, dieser Verkehr, das ist eine schreckliche Sache, ja, wirklich.
Und das hängt aber auch damit zusammen, dass die Wachstumsraten oder dass es wirtschaftlichen Aufschwung gibt, das, der dann in Autos führt.
Genau, das kann man schon sagen. Es gibt viel mehr reiche Leute als früher, die sehr reich sind. Und das gibt es auch viel Ungleichheit. Viele Leute, die arm sind, und eine große Zahl von Leuten, die sehr, sehr arm sind.
Und wie sieht es aus mit der Mittelschicht?
Das die Mittelschicht ist größer geworden. Das also kann man schon sagen, weil jetzt die Mittelschicht sind auch Leute, die vor 30 Jahren emigriert sind nach Lima und jetzt seit 30 Jahren dort leben und haben die Situation verbessert. Dank der Familie, weil da haben die fast alle ein eigenes Geschäft aufgebaut, viele auch so kleine Werkstätten, zusammen mit der ganzen Familie.
Und da in dem Zusammenhang, wenn es dann von Lima auf auch Villa El Salvador auch zu übertragen ist, da hat in Villa El Salvador auch so ein gewisser Wohlstand Einzug gehalten.
Ja, das kann man schon sagen, dass früher, als Villa El Salvador gegründet worden ist von den Leuten selber, gab es keine sozialen Unterschiede. Die waren alle gleich. Die haben alle gar nichts. Und dann haben die zusammen diese Stadt aufgebaut. Aber jetzt kann man schon sehen, dass dort soziale Unterschiede gibt.
Zum einen positiv, dass es vielen Leuten auch besser geht, aber zum anderen ist natürlich auch da dann so ein soziales Gefälle. Ja?
Genau. Die Ungleichheit.
Bringt Schwierigkeiten dann mit
genau,
sich.
Genau, das muss man schon sehen, dass das keine richtige gerechte und demokratische Gesellschaft sein kann, wenn diese Ungleichheit da ist. Und in Peru ist eine große Ungleichheit.
Welche Möglichkeiten siehst du dagegen? Oder was passiert vielleicht in Villa auf kommunaler Ebene und in Peru auf nationaler Ebene gegen diese Ungleichheit? Gibt es da Möglichkeiten oder gibt es da auch schon Bestrebungen, die laufen?
Ja, es gibt auch viele Gruppen, viele Leute, die eine Idee haben von eine andere Peru, eine andere Gesellschaft. Es gibt zum Beispiel auch im Umweltbereich auch viele Leute, die jetzt sich in diesem Bereich auch engagieren und denken, wie können wir dieses Land auch ökologischer machen mit respektvoll gegenüber die Natur. No? Aber das Problem ist, dass Peru hat eine große Wachstum gehabt, aber diese Wachstum kommt hauptsächlich von die große ausländische Firmen, die nach Peru gekommen sind, hauptsächlich um Bergaufbau zu machen, Abbau und Gold und Silber und Öl. Und das ist eine von den größten Problemen. Und wenn du jetzt sagst, welche wäre die Möglichkeit, eine andere Wirtschaft in Peru zu haben? Auf jeden Fall eine Wirtschaft, wo die Menschen eine würdige Arbeit haben und eine Möglichkeit haben, auch von dieser unsichere Situation zu kommen. Und das ist im Moment nicht zu sehen, weil die Arbeitsverträge werden immer schlimmer. Ja, es gibt viele Services, die immer noch da sind, wo die Leute keine Sicherheit haben in der Arbeit, wo die ganz wenig arbeiten. Viele Leute, die auch in die große Landwirtschaft arbeiten für den Export, wo auch so unmögliche Arbeitsplätze sind. No? Und deswegen in Villa, es ist so, dass es gibt einen Industriepark. Ja, und mit dem Industriepark hat man versucht, auch mehr richtige Arbeitsplätze für die Menschen dort in Villa zu schaffen. Und das ist jetzt so, im Moment, also das muss man sehen, auch dass nicht auch das Problem gibt, dass einige auch schlechtere Löhne auch bezahlen müssen. No? Und das ist auch eine Frage, wo der Staat auch gefragt wird, no? Und die ganze Gesellschaft.
Du wohnst in Lima, aber bist regelmäßig in Villa El Salvador.
Ja.
Welchen Bezug hast du aktuell dort?
In Villa?
Ja,
oh, viele. Ja. Ich wohne in Lima und ich muss mit dem Fahrrad brauche ich eine halbe Stunde bis diese Station, diese Metrostation, und dann habe ich eine halbe Stunde bis Villa. Das heißt eine Stunde und dann bin ich in Villa El Salvador. Und früher hat man 2 Stunden gebraucht, um nach Villa zu kommen. Tren elektrische Zug, das ist wirklich eine ganz gute Sache, eine von den positiven Sachen. Und ich gehe immer, wenn ich in Villasalador bin, dann gehe ich zu Kommunikationszentrum. Das ist die Organisation, zusammen mit den Schulen, mit denen wir am meisten gearbeitet haben. Und es gibt auch eine besondere Beziehung zwischen die Schule, Fe Alegría und Kommunikationszentrum, weil man kann das sagen, das Kommunikationszentrum ist das Kind von der Schule. Ja, die Leute, die das gegründet haben, waren alle Lehrer von Fe Alegría zusammen mit Schülern, die auch einen Ort wollten, zu debattieren, zu diskutieren, über die ganze gesellschaftliche Probleme auch zusammen zu debattieren und nach Lösungen zu finden. Ne? Mhm.
Und das gibt es jetzt auch schon, glaube ich, 25 Jahre, das Kommunikationszentrum?
40 Jahre.
40 Jahre.
Das Kommunikationszentrum gibt es 40 Jahre, weil das war zuerst dieser Ort, dieser debattierte Ort sozusagen. No? Und dann haben die dort auch zum Beispiel Alphabetisierungsprogramme für die Frauen gemacht. Marielena Moyano, die eine ganz besondere Frau, die erste Bürgermeisterin von Villasalador war, von der Frauenorganisation und die 1992 von Sendero umgebracht worden ist, von den Leuchtenden Pfad. Und die hat auch dort mitgemacht bei den Alphabetisierungsprogrammen, Kampagnen. Und ich erinnere mich, als vor vielen Jahren war ich mit Walter, dort. Und die haben auch so eine Stencil gehabt. Und weil das waren keine Fotokopien in dieser Zeit. Und die ganze Sachen zu verteilen, die auch zusammen auch geschrieben haben. Und das Kommunikationszentrum, das war ein Zentrum für kritische Leute, die eine ganz andere Gesellschaft bauen wollten. Das muss man sehen, auch dass in El Salvador Solidarität und Selbstverwaltung auch ganz, ganz, ganz wichtig war. Und das kommt auch alles in diese Aufbruchzeit von der Theologie der Befreiung, no, von dieser Basisbewegung, und dort das Kommunikationszentrum war entscheidend. Dort im Kommunikationszentrum gab es auch eine Universität libre, eine freie Universität, die auch die Möglichkeit gegeben hat, an alle Leute von Villa zu irgendwas zu lernen. Das gab es nirgends, nur im Kommunikationszentrum.
Und aktuell gibt es eben das Radio und noch ein Bildungszentrum.
Aktuell gibt es das Radio, diese Fernsehstation auch.
Fernsehen gibt es auch wieder? Vor 3 Jahren war das nämlich,
glaube ich, mal. Der war nicht, aber jetzt gibt es wieder. Ich weiß nicht, ob jetzt aktuell funktioniert, aber die wollten jetzt wieder das Fernsehen wieder in Funktion zu haben. Und die Ausbildungszentrum Marielena Moyano.
Und da hast du auch immer noch Kontakte zu und nimmst regen Anteil an den Entwicklungen, oder wie,
ja,
wie stellt
doch,
sich das
doch. Da? Ich gehe manchmal und es gibt immer Mittwoch so Treffen von den ganzen Leuten, und dann bin ich manchmal mit dabei und sprechen wir über die verschiedenen Themen, die gemacht worden werden, und ich bin auch immer mit dabei, wenn der Preis Walter Schöninger auch vergeben wird, und dann gucken wir mit den Organisationen, welche Personen die das bekommen, welche Organisationen sind die, und letztes Jahr haben das Zentrum hat 40 Jahre gefeiert. Das heißt, wie El Salvador ist, ich glaube, 44 Jahre, und das Zentrum ist 40 Jahre geworden.
Und die Sache mit dem Preis, der nach deinem Mann benannt worden ist, das ist ja schon auch eine besondere Ehre.
Ja.
Und du kannst den noch quasi auch mit weitertragen und auch mit auswählen, wer den bekommt?
Wir sprechen darüber. Und aber das ist die Entscheidung wird auch mehr von den Leuten selber dort. no, getragen und die fragen mich auch und so. Aber ja, das ist eine besondere Ehre. Und dann sind so gute Leute, die diesen Preis bekommen, Leute, die sich so engagieren und die auch für diese Entwicklung von Via Salvador immer da mit dabei waren und die weiter auch diese Arbeit machen.
Du hast gesagt, das Kommunikationszentrum und die Schule beruhen quasi auf denselben Gründungsvätern und Müttern. In welcher Form gibt es da heute noch einen Austausch zwischen den beiden Organisationen, zwischen Schule und Kommunikationszentrum?
Ja, die machen viele Sachen zusammen. Die arbeiten auch in viele Bereiche zusammen. Es gibt zum Beispiel manchmal Leute von die Schule, die auch in Sendung kommen. Und ich war zum Beispiel jetzt, bevor ich hierher gekommen bin, da haben die 25 Jahre Radio Stereo Villa gefeiert. Und das war ein Gottesdienst, eine Dank Gottesdienst für diese Organisation. Und derjenige, die diese Gottesdienst gefeiert hat, ist der Priester Padre Juan, der in die Martinsitos ist. Und das waren die ganzen Leute von die Fe Alegría waren da. Und das ist auch eine sehr enge Beziehung, was dort gibt. Die Elisabeth Ubius, die du auch kennst, die war auch Lehrerin dort in die Fe Alegría. Und der Johnny Rodriguez, der ist der Direktor von Radio, er war der Schüler von der ersten Promotion von der Schule Fe Alegría und jahrelang auch der Vertreter, der Präsident von der Elternbeirat. Ja, aha, in Fair Lady.
Also da schließen sich Kreise und es sind beides auch diese Institutionen und Einrichtungen, die einen sehr intensiven Kontakt jetzt mit Tübingen haben.
Ja,
also
genau.
Wo es eben genau. Auch sehr viel Austausch
aha,
gibt.
Ja.
In welcher Form siehst du da die Städtepartnerschaft auch als Motor für Neues oder inwiefern ist die präsent dort im Alltag? In der Schule und im Kommunikationszentrum?
Ja, in der Schule und im Kommunikationszentrum ist sehr präsent. Weil die Beziehungen, die sind seit so viele Jahre dort. Und die Schule hat einen regen Austausch mit der Schule dort, hier in Ulan-Gymnasium. No, und das ist und das sind jetzt die Freiwilligen. Die Freiwilligen sind immer da. No, in Radio Stereo Villa sind die Freiwilligen da. Deswegen, das ist auch so ständig präsent. Und auch denke ich, dass mit den Preisverleihung von Walter, das ist auch immer wieder da, dass Tübingen und Via Salvador eine Partnerstadt sind.
Das sind diese zwei Leuchttürme oder die zwei positiven Beispiele. Ich schätze mal, aber hier in Tübingen ist es auch schwierig, das immer wieder auch zu wiederholen, dass es diese Nord-Süd-Partnerschaft gibt. Inwiefern, wie ist das in Villa? Beschränkt sich das auf diese zwei Inseln oder wo gibt es da sonst noch Möglichkeiten und Anknüpfungspunkte, wo vielleicht auch perspektivisch für, wo die Städtepartnerschaft auch was bewirken kann oder die Leute auch erreichen kann?
Ja, Walter hat auch immer gedacht mit Sport. Wir haben auch vor einigen Jahren eine Gruppe hier gehabt im Rahmen von der Weltmeisterschaft 206 war das, ne? Und das war Sport und Leben. Das ist eine besondere Bewegung, wo die sagen, wir wollen Sport, Fußball, no? Straßenfußball, nicht für so immer so, wie sagt man, Kompetenz.
Den Wettbewerb? Ja,
ja, aha. Sondern auch zum sich kennenlernen und Freude und Freude an dem Spiel zu haben und eine faire Spiel wo auch Frauen mit dabei sind und der Sport wiederzugeben, diese wichtige Funktion, die im Leben von den jungen Leuten haben und von den anderen Leuten, von den älteren Leuten auch. Die Leute, die immer Sport gemacht haben, die freuen sich immer, wenn die Sport machen können. Und diese Sportart von, mit anderen Menschen, das ist auch so, so schön und spielerisch und auch diese menschliche Begegnung ist da. Und das wäre schon schön. Sind hier so viele Leute, die Sport auch machen, auch junge Leute, die auch die, mit diesen Kindern, mit diesen Jugendlichen von Sport und Leben zum Beispiel auch Kontakt aufnehmen könnte. Das wäre eine ganz gute Sache.
Das funktioniert, glaube ich, sehr gut hier im europäischen Raum mit den Partnerstädten, weil da halt auch die Entfernungen nicht so groß
genau,
sind.
Ne?
Die
genau.
Einmal über den Atlantik ist halt schon ein weiter Weg für Sportgruppen, die sich dann
stimmt,
begegnen.
Stimmt, ja. Das auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite, das müssen wir auch sehen, es gibt einige gute Sachen von der Globalisierung. Normalerweise finde ich, das ist schlecht, ja, aber es gibt diese Kommunikationsmöglichkeit. Und diese Kommunikationsmöglichkeit ist jetzt ganz anders als vor einigen Jahren. Man kann skypen, man kann auch immer so kommunizieren ohne große Probleme mit E-Mail und ja, die jungen Leute machen immer Facebook, ne? Aber das wäre auch eine Möglichkeit, sich kennenzulernen. Ja, klar, viel besser wäre zusammen zu spielen. Aber das ist, das musste man sehen, wie das zu machen ist.
Wir haben schon über diverse Projekte gehört, aber manchmal hängt es an der individuellen Initiative, wie von deiner Seite aus und vom Walter, aber immer mal wieder wachsen da auch Leute nach, die sich engagieren. Annette Deutschle ist eine Tübingerin, die ewig im Friseursalon hier gearbeitet hat und dann irgendwann gesagt hat, reicht mir nicht mehr, ich will was Neues machen und hat in Villa El Salvador jungen Frauen das Friseurhandwerk beigebracht und jetzt ist es tatsächlich soweit, dass sie mit ihrer Unterstützung auch einen Salon eröffnet haben, der heißt jetzt tatsächlich Salon Annette.
Ja, weil die wollten die Frauen wollten das.
Mhm. Ja, wie hast du das erlebt, dass das, dieser Prozess auch der Entwicklung, du warst ja da sicher auch einigermaßen nah dran. Du bist sogar Patin,
ja,
glaube ich. Ne?
Ich bin Patin von dem Salon. Ja, ja, ich finde eine ganze, ja, tolle Sache, was die Annette alles geschafft hat. Weil sie hat zuerst die Ausbildung für die Frauen dort gemacht und das war wiederum in so eine Ausbildungsschule, die zusammen mit Fair Alegria ist. Ja, sozusagen gehört zu Fair Alegria. Und das, ja. Und die Annette hat am Anfang auch in diese Kinderheim von der auch mit der Schule Fair Alegria zu tun hat, weil dort ist die Hermanines, diejenige, die das alles macht und verantwortet. Und dann hat sie diese Ausbildung gemacht für die Frauen und hat auch gedacht, es gibt manche Frauen, die keine Möglichkeit haben, so eine Ausbildung auch zu haben, weil die Schule nicht fertig gemacht haben, weil die auch manche nicht lesen und schreiben können, weil die allein sind und manche auch Kinder haben, die behinderte Kinder sind. Und dann hat sie dieses Projekt auch entwickelt, dass jetzt diese Frauen, die sonst wirklich keine Chance haben. Ja, eine Frau hat immer den ganzen Tag nur Petersilie so geschnitten und das auf dem Markt zu verkaufen, solche Sachen. Ne? Und die haben ein wahnsinnig schwieriges Leben gehabt. Und die haben diese Ausbildung gemacht. Die haben sogar ein Diplom gekriegt. Ja, und die Frauen, die nicht lesen und schreiben können, jetzt machen mit bei einem Alphabetisierungsprogramm in einer Schule, dann lernen die dort. Und jetzt haben die Frauen diese Salon zusammen mit Annette eröffnet. Das ist eine sehr gute Sache.
Wie war die Eröffnung? Was ist da
aber
was
gelaufen? War sehr schön, ja.
Gab es Reden?
Ja, da waren auch ja, die ganze Familie von die Frauen, die, ja, da war die Hermann Ines auch, die andere Schwester, die auch dort in diesem anderen Ausbildungszentrum arbeitet. Ja, da war eine ganz, ganz tolle Sache. Die Frauen haben auch etwas gesagt. Und wir haben uns alle gefreut und ja, gehofft, dass alles gut geht.
Welche Aufgaben hast du als Patin?
Ja, ich muss manchmal auch hingehen und gucken, wie das alles ist und so, mit den Frauen ein bisschen sprechen. Ja, und auch mehr, wenn Annette nicht da ist. Ne? Mhm.
Das ist jetzt noch nicht so lange her. Kann man schon irgendwie absehen, wie es angelaufen ist, das Geschäft auch und die Frauen jetzt zum ersten Mal mit einem regulären, festen Job und als Selbstständige auch?
Ja, die Annette hat geschrieben und hat gesagt, dass jetzt läuft viel besser, weil jetzt werden die auch bekannter. No, am Anfang, ja klar, die waren ein bisschen bekannter, nicht so. Und die waren auch in Stereo V, ja? Aha. Und das war ganz gut, weil das war auch mehr, ja, ist mehr bekannt geworden, auch dort in El Salvador, dass jetzt so ein neuer Friseursalon Annette gibt.
Annette ist ja nicht unbedingt der typische Name in Peru, oder?
Nee.
Das gibt auch nochmal zusätzliche Aufmerksamkeit.
Ja.
Was sind sonst noch für Entwicklungen, die dir aufgefallen sind in Villa El Salvador in den letzten 2 Jahren, so wenn du dort bist?
Mhm. Ja.
Oder gibt es noch irgendwelche Projekte?
Mhm. Ja, was mir ausgefallen ist, ist, dass es immer mehr Mototaxis gibt. Ja, und das zeigt auch, dass die jungen Leute Probleme mit der Arbeit haben. Ja, und deswegen eine Möglichkeit ist immer Mototaxis zu machen. Und ja, was mir auch ausgefallen ist, dass gibt es immer wieder Leute, die in diese, ¿cómo se llama? In ese Paseo de la Juventud sind, in diese für die Jugendliche, das ist auch die waren immer dort, aber das habe ich auch gesehen, das ist schon schön. Und das ist mir auch mehr bewusst geworden, dass diese Struktur, diese Raumstruktur von El Salvador so wichtig ist für die gemeinsames Leben. Weil es gibt diese öffentliche Platz immer und die Leute treffen sich dort, die jungen Leute spielen dort. Dort gibt es auch kleine so Kindergarten und das ist Leben dort. Die Vecinas, die kommen hin und ja, sprechen mit anderen Frauen. Das ist auch, ich war mehr bewusst auch, als ich dort gelaufen bin, weil jetzt gehe ich oft nach Villa und laufe ich durch die ganze Stadt. Und das ist gut.
Orte der Begegnung dann für ja. Die Menschen und das nutzen die auch. Und
ja, ja, ja.
Da ist so ein Leben dann auf der Straße, auch viel Leben
ja,
auf der Straße.
Ja, viel Leben, ne? Auf der Straße. No, das ist, man läuft dort zum Beispiel auch abends, ja, und dann sind die Kinder da, die spielen da und dann sind die Frauen, die verkaufen Choclos oder
Maiskolben,
ja, oder Anticuchos,
Herzspieße, ja. Gegrillte,
ja, oder alle möglichen Sachen und die Leute, ja, die sind vor ihren Häusern und verkaufen das, ne, und das ist ja, das ist viel Leben da. Man läuft dort und da sind die ganzen Leute da. Ein Problem, die jetzt gibt, das ist in ganz Peru, ist das Problem mit der Kriminalität. Und ich war auch dort bei einer Vigilia, das ist eine Mannwache, ja, weil sind einige Leute, die umgebracht worden sind. Ja, und das ist auch etwas, die Leute in Villa sehr beschäftigen. Und sehr beschäftigt und die überlegen auch, wie die das machen können. Und das ist ganz klar, was gemacht werden soll, ist das von unten auch mehr die Leute aufpassen. Von unten, dass die haben immer zum Beispiel, die Organisation von Villa hat auch so eine Gruppe von Leuten, die immer geguckt haben, ja, die gesehen haben, ob jemand Fremdes da war, die vielleicht gefährlich war und so. Das ist auch wichtig, dass man sich kennt auch, ne? Und das ist auch ein Ergebnis von dieser Ungleichheit. Das ist, habe ich auch dir gesagt, wenn in einer Gesellschaft so große Ungleichheit gibt. Und jetzt kann man das in Lima so sehen, ja, dass es gibt wirklich viel Geld und Leute, die wirklich gar nicht haben, die total ganz, ganz, ganz arm sind. Und dann gehen die in die Kriminalität. Und in Peru gibt es auch diese Korruption. No, und dann auch diese ganze illegalen Geschäfte, und das ist etwas, die sich ändern muss. Nächstes Jahr haben wir unsere neue Wahlen, Präsidentschaftswahlen, und ich hoffe, dass jetzt Leute in die Region kommen, die wirklich gut sind, die da sind, um etwas zu verändern.
Gibt es da schon Kandidaten? Siehst du schon, wer sich da bewerben könnte? Wie läuft es dort überhaupt ab? Sind es dann alles Persönlichkeitswahlen, ein Präsident, oder ist da auch mehr noch eine Partei und ein Programm auch dahinter?
Es gibt wieder die gleiche Kandidatin, die vor einigen Jahren, die sind auch da, der Alan Garcia, der Toledo, alle. Aber es gibt jetzt eine Hoffnung. Es gibt einen Zusammenschluss von verschiedenen Leuten, linke Gruppen, und die heißt, das ist ein ja, die sind alle Leute, die von den Regionen kommen und auch von Lima. Und die haben jetzt Primarwahlen gemacht, um zu entscheiden, wer der Kandidat sein kann. Und so wie aussieht, das war am Sonntag, wird eine Frau sein. Und eine Frau, die von Cusco ist, die Quechua spricht und Spanisch und Französisch. Weil sie hat in Frankreich auch einen Master gemacht.
Und das ist die Hoffnung, dass sich da mal wirklich grundsätzlich auch was ändert
ja,
in der peruanischen Politik?
Ja.
Siehst du Chancen auch wirklich, oder ist es Hoffnung, meinst du?
Es gibt schon Chancen, weil das muss man sehen, dass letztes Mal hatte Humala in die erste Wahl, weil in Peru gibt es zwei Wahlen, wenn nicht eine 51% hat, dass in die erste Wahl hat Humala gewonnen mit den ganzen Stimmen von diesen Leuten. Ja? Und das heißt, dass es gibt so 40% von Leuten, die für jemanden wählen würden, die wirklich die eine Hoffnung gibt, eine ganz andere Politik zu machen. Und die Frau ist wirklich gut, die ist jetzt im Parlament und die ist sehr engagiert im Hinblick auf
Spanisch.
mit dabei zu sein mit der Bevölkerung, weil es gibt jetzt in Peru viele soziale Konflikte und die ist immer da und guck mal, was passiert ist, weil die Leute auf der Straße gehen, und das Wasser zu schützen und die Ökologie zu schützen und ihren eigenen Lebensraum auch zu schützen. Ne?
Aber es wird sicher ein harter Kampf gegen das Polit-Establishment, das sich dann mit Händen und Füßen wehrt gegen...
Ja, das ist klar. Das ist klar, weil dort diejenigen, die wirklich die Macht haben im Moment, sind, ist die ganze Finanzmacht.
Es gibt noch weitere Themen, die dir am Herzen liegen. Mhm. Lass hören.
Ja.
Da gibt es... Du hast vorhin kurz angesprochen, sag jetzt nochmal.
Ja.
Ich stehe auf dem Schlauch.
Ja. Es gibt viele Themen, die mir an Herzen liegen. Eine ist die Menschenrechte. Und das ist auch eine Arbeit, die ich mit Walter sehr intensiv auch gemacht habe. Wir haben diese Situation auch hier in die Öffentlichkeit auch gebracht, dass die Leute dort unter Menschenrechtsverletzungen gelitten haben und sind viele, viele Leute, die Bewohner von Via Salvador sind, die in diesen Jahren, das zeige ich Anfang 90er Jahren, auch geflogen sind wegen der Gewalt, die es gab zwischen Sendero Luminoso, Leuchtende Fahrt und die Militärs, und die sind nach Via Salvador gekommen. Und ich mache jetzt meine Arbeit, geht gerade um die Frauen, die fliehen mussten, die als Muttersprache Quechua haben. Das muss man sehen, dass was das bedeutet hat für die, auch in eine Stadt zu kommen, wo eine andere Sprache gesprochen worden ist, wo die gar nicht gehabt haben. Das war eine Wüste auch, die kommen von Hochland, wo alles ist grün, und dann hier in die Wüste. Und ich will auch erfahren, wie dieser Zusammenhalt und wie diese Solidarität von den Leuten von Via, diese Frauen, die Geborgenheit und die Möglichkeit gehabt haben, dass die Frauen sich diese traumatische Erlebnis auch bearbeiten haben und dann gelebt haben und eine Leben gehabt haben, die für die auch so in Ordnung war. Ja, und die sind auch viele Frauen, die auch mit den Kindern fliehen mussten. Ich denke auch jetzt, wenn ich höre, dass mit den Flüchtlingen hier, denke ich so oft auch an, das sind interne Flüchtlinge, es ist auch die gleiche Situation. Die sind Leute, die leiden unter Gewalt, unter Krieg, auch die von anderen Ländern auch unterstützt werden. No, das müssen wir auch sehen, das sind die Gründe sind hier. Und auch die viele, die auch keine Möglichkeit haben, dort zu leben in ihre Ländereien, weil die keine Ländereien mehr haben oder alles kaputt gemacht worden ist von die große Industrie, von die Bergbau.
Mit welchen Methoden recherchierst du da? Was wie läuft deine alltägliche universitäre Arbeit auch ab?
Also, ja, ich bin in die Katholische Universität und ich mache diese Master in Anthropologie. Und das gefällt mir sehr, weil das ist wirklich sehr, sehr interessant. Das ist Anthropologie, das heißt, wir lernen, um von den Leuten selber zu erfahren, wie diese abstrakten Begriffe, wie Globalisierung und was passiert mit den Leuten, warum die Leute so arm sind oder warum gibt es so viel Ungleichheit, warum gibt es Leute, die sein ganzes Leben gearbeitet haben und das sind immer noch so arm oder ärmer als am Anfang von seinem Leben. Und dann das zu erfahren, was bedeutet Diskriminierung, was bedeutet Rassismus. Und das zu erfahren, muss man in die Anthropologie, die ethnologische Arbeit machen, das heißt direkt mit den Leuten Interviews zu machen, direkt mit den Leuten zusammen zu leben und zu wissen, wie sein Leben ist.
Auf deine konkrete Arbeit bezogen, was heißt es dann? Hast du da einen bestimmten Stamm von Frauen dann oder wie hast du die auch gefunden?
Nein, noch nicht. Noch nicht. Aber ich habe schon mit den Freunden von Villa Salvador und auch mit Frauen, die mit Flüchtlingen Frauen zusammenarbeiten und auch Frauen von der Volksküche und von dem Anglassmilchprogramm früher, diese Frauenorganisation war sehr stark und ich habe viele gute Frauen, die ich dort kenne und ich werde mit über diese Organisationen auch mit den Frauen Kontakt aufnehmen und zuerst ja, fragen, wie das ist, ob sie auch mit mir so etwas machen wollen. Ne?
Wie geht es jetzt weiter mit dir? Du bist noch bis Anfang Januar in Tübingen und wirst du regelmäßig wieder hier sein oder was ja. Oder brichst du jetzt vorhin ganz deine Zelte hier ab?
Nein, das glaube ich nicht.
Das nicht?
Das glaube ich nicht. Aber ich werde immer wieder kommen. Das ist ein ganz wichtiges Teil von meinem Leben. Und meine glückliche Jahre waren hier.
Aber jetzt hast du wieder quasi eine neue Herausforderung, eine neue Aufgabe dadurch auch gefunden.
Ja.
Nochmal an die Uni zurückzugehen. Das war alles überhaupt kein Problem, wieder auch sich da reinzufinden?
Nee, das war für mich wirklich ganz gut. Weil das gefällt, das hat mir so gut gefallen, auch mit jungen Leuten zu hören, was die denken, was die sagen. Und weißt du auch, als wir auch diese verschiedene anthropologische Arbeiten und auch Theorien und Anthropologen auch gesprochen worden ist und auch die ganze Geschichte von Peru. Ich habe so viel an Walter gedacht, weil das ist auch eine Arbeit, die wir auch zusammen gemacht haben, dass diese ganze, die versuchen auch die Gesellschaft zu ändern und auch gegen Diskriminierung, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen.
Und das ist sicher auch Teil hier unserer Arbeit, ne, dass wir bei Radio Tuvia immer wieder diese Entwicklungen begleiten, aufzeigen, darüber informieren, über diese Städtepartnerschaft, was alles möglich ist und was sich eben auch auf der anderen Seite der Welt passiert, in Villa El Salvador, in Peru, in Lima.